Ja, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, eine oder was auch immer gerade ist. Hier ist die 3000. Ausgabe eures Lieblingspodcastes, Podcast Bier. Das ist der Mensch, der mir gegenüber sitzt und der mich seit 50 Jahren begleitet hier bei diesem phänomenalen Podcast, der da heißt Podcast oder so, und mir gegenüber sitzt, stell dich doch mal selber vor, damit du dich auch selber gut vorstellen kannst. Wer bist denn du, junger Mann?
Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht.
Ich kenne aber Ihre Stimme.
Irgendwie kommen Sie mir auch bekannt vor. Wissen Sie noch, wie das früher war?
Ja, genau, früher. Da gab es noch Autos.
Ja, aber es gab auch schon die Zukunft.
Ja, die Zukunft gab es immer. Die gab es immer.
Ja, genau. Aber die Zukunft ist nicht so geworden, wie sie in den Filmen war, die damals die Zukunft behandelt haben.
Ja, du meinst, sie meinen, wie auch immer, ich weiß gar nicht, ob für uns.
Für sie immer noch sie.
Ja, siezen, ja. Science Fiction nennt man das, glaube ich. Und
ja.
Vielleicht sollten wir mal über Science Fiction reden.
Ja, das wäre sehr, sehr angenehm für mich.
Schön wäre es ja zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Knopf hier drücken würde und wir dann wieder ein bisschen jünger wären und wir dann so tun könnten, als wenn wir zum Beispiel 2024 hätten.
Das ist eine tolle Idee. Stimmmodulator und KI werden das schon regeln.
Okay, dann drücke ich mal diesen Knopf. Ich hoffe, meine Kraft reicht aus. 10, 9... 9.
Hier ist der automatische Begleiter für eine Reise zurück in die Vergangenheit. Was möchten Sie machen, Herr Marco?
Patrick!
Marco!
Wir haben es geschafft, das ist so schön. Weißt du, aber ich glaube, um unsere ZuhörerInnen nicht zu verwirren, setzen wir diese Folge einfach mal 50 Jahre wieder zurück. Also wir können ja mittlerweile Zeit reisen, oder? Ist das
ja, sicher.
Okay. Ja, also dann merken die gar nicht den Bruch, glaube ich. Also dann denken die, wir haben ein bisschen Schabernack gemacht, ja? Nur wir beide wissen, dass vieles davon echter ist, als die ZuhörerInnen vermuten könnten, würden, sollen, was. Patrick, du hast mich angeschrieben und du hast mir gesagt, Marco, lass uns doch mal was über Science Fiction machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, präsentieren wir uns gegenseitig unsere 10 oder 11 oder 12 liebsten Science Fiction Filme. Ist das so?
Ja, also vor allem geht es mir darum, so meine Lieblingsfilme dir mal vorzustellen. Also sozusagen meine persönliche Top 13 in meinem Fall.
Okay.
Was nicht bedeutet,
also dann stelle ich dir auch meine Top 13
ja,
vor.
Aber was nicht bedeutet, dass das auch, wie soll man sagen, jetzt unter qualitativen Gründen oder filmwissenschaftlichen Gründen jetzt immer absolut alles neutral begründet ist. Aber auf jeden Fall sind bei mir Filme, die eigentlich einen ziemlich großen Zeitrahmen abdecken. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du eher so in der jüngeren Vergangenheit des Jahres 2024 irgendwie rum arbeitest.
Ich habe einfach meine eigenen Filme genommen, also was ich so selber produziert habe. Ja, das sind immer noch die besten Filme.
Natürlich, natürlich. Ja, ja, sicher. Gut, das habe ich jetzt nicht gemacht. So eitel bin ich nicht, aber...
Naja, ich vermute mal, dass wir wahrscheinlich auch ein paar Übereinstimmungen haben. Also ich
da bin ich mal sehr gespannt.
Das setzt sich ganz normal. Und natürlich sind wir beide Mainstream-Boys.
Vielleicht müssen wir ganz kurz noch klären. Also Rahmen Science-Fiction ist ja relativ breit angelegt. Also... Zum Beispiel, deine geliebten Superhelden können ja teilweise eigentlich auch unter Science Fiction verstanden werden. Also vor allem, wenn wir die Avengers-Geschichten und so weiter uns anschauen.
Und das willst du nicht haben?
Doch, kannst du gerne reinnehmen. Aber
sonst hätte ich noch einen sagen, Film auf der Liste.
Okay. Aber ich will nur sagen, also ich habe die komplett rausgelassen.
Ja, ich verstehe das. Ja, ich habe auch extra aus diesem Anlass mal geschaut, wie genau Science Fiction definiert wird. Hier bei Wikipedia sagen sie, charakteristisch sind wissenschaftlich-technische Spekulationen, Raumfahrtthemen, ferne Zukunft, fremde Zivilisationen und meist zukünftige Entwicklungen. Ja.
Ja, genau. Also das wäre auch so jetzt so dieser Kreis, den meine Filme überwiegend berühren, wobei jetzt also meine Nummer 1 tatsächlich eigentlich so ein
Crossover. Nee, nicht verraten. Du.
Eigentlich so ein Crossover ist. Ja, wieso? Irgendwann müssen wir nochmal anfangen, oder?
Ja, aber ich würde von hinten anfangen. Also wir müssen ja.
Ah!
Wir fangen von hinten an. Du fängst mit der Nummer 13 an und alle fragen sich am Ende, was könnte denn auf Platz 1 sein? Ja, fang doch mal einfach an mit deiner Nummer 13, bitte.
Meine Nummer 13 ist Star Trek. So, jetzt müssen wir da ganz genau sein. Es ist nicht irgendein Star Trek, sondern das ist das Star Trek 2009. Also quasi die Neuverfilmung von Raumschiff Enterprise, wie wir es hier in Deutschland kennen. Also mit Spock und mit Captain Kirk und so weiter. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil es für mich das erste Mal war, dass Star Trek irgendwie tatsächlich glaubhaft in der Zukunft spielt. Ich meine, es fing ja schon, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber es fing ja schon mit Raumschiff Enterprise damals an. Das Raumschiff Enterprise selber war für mich vollkommen okay. Da habe ich mich wirklich wie im Weltall gefühlt, aber sobald die dann auf irgendwelchen Planeten waren, war es doch, also eher wie so ein kleines Theater mit so wackelnden Kulissen und so. Also nicht so sehr glaubhaft und auch von den Klamotten her, weiß ich nicht. So, und die späteren Star Trek-Verfilmungen, fand ich immer auch schwierig, bis Picard kam. Der war dann für mich auch schon wirklich ein Quantensprung im Star Trek-Universum, was die Glaubhaftigkeit einer gewissen Zukunft angeht, auch ethische Werte und so weiter. Jetzt mit dieser neuen Spielfilmreihe, die tatsächlich eben 2009 begonnen hat, da geht es eben um Captain Kirk, Spock und so weiter, also die klassische Raumschiff-Enterprise-Mannschaft und wie die sich kennengelernt haben, ja, und wie die eben durch die ersten Abenteuer so zusammenwachsen, ne? Und was mir eben besonders gut gefallen hat, das war das ist ja mit komplett neuen Schauspielern aufgenommen worden. Der einzige alte Bekannte ist Leonard Nimoy, der eben als der alte Spock in so einem Zeitreise-Ding eben auch wieder auftaucht. Aber ja, wie gesagt, also die neuen Protagonisten, also allen voran Chris Pine und Zachary Quinto, die finde ich einfach super. Also wie die miteinander agieren, das ist wirklich für mich wirklich Kirk und Spock as it's best. Und man hat mir viel Freude bereitet und man fühlt sich wirklich wie in einer weit entfernten Zukunft, ohne dass das jetzt so irgendwie aufgesetzt wirkt. Für mich persönlich. Ne? Es hat eben noch zwei Fortsetzungen davon gegeben, Into Darkness und Beyond. Warum das nicht weiter fortgesetzt wurde, weiß ich nicht. Ich müsste mal nochmal recherchieren. Ich meine, ich hätte mal gehört, dass irgendwelche Schauspieler auch verstorben sind, also jetzt nicht Leonard Nimoy, ist ja klar, aber auch irgendwie von denen, die die neueren Rollen spielen. Aber was jetzt die genauen Gründe sind, das habe ich nicht mehr recherchiert. Aber jedenfalls, für mich persönlich die besten Star Trek-Filme, die bislang gedreht wurden. Ja, das wäre meine Nummer 13.
Wobei ich mich dann mal frage, ob das auch von dem Nostalgiefaktor lebt, ob man die Geschichten genauso genießen könnte, wenn man den Kontext nicht hätte. Also ich finde die Filme übrigens auch sehr gut, die Neuverfilmung ab 2009. Erwische mich nur dabei, dass ich dann denke, ja klar, das kenne ich aus von den Charakterzügen der alten Mannschaft und dann lacht man vielleicht über Dialoge oder Dinge, die da erst beginnen und später immer wieder zu den gleichen Verhaltensweisen und Kommunikationsstörungen führen. Also glaubst du, man kann den Film auch genießen, wenn man kein Basiswissen von Star Trek hat?
Ja, doch, glaube ich schon. Ja, nein, klar, natürlich kann ich das nicht komplett ausblenden, ist klar. Und natürlich hat man auch Freude daran, wenn man die Figuren, also tatsächlich mit dieser alten Mannschaft teilweise gleichsetzen kann. Das gilt für mich aber vor allem für Spock und für Captain Kirk. Bei den anderen Rollen, die finde ich auch sehr gut besetzt auch, die sind eigentlich schon fast selbstständiger, weil die in der Originalserie gar nicht so unbedingt so eine Riesenrolle unbedingt alle hatten. Insofern konnten die da tatsächlich, also hier zum Beispiel die Leutnant Uhura, die nimmt da eine viel stärkere Rolle ein, als sie das in der Originalserie eigentlich getan hat. Also ich spreche jetzt von der Fernsehserie, ne? Später bei den Spielfilmen macht sie auch ein bisschen mehr und so, aber hier ist sie wirklich, ich will nicht sagen im Mittelpunkt, aber doch schon viel stärker betont, als das vielleicht bei den früheren Filmen war. Und ich finde auch Scotty finde ich klasse, aber den kann ich nicht so sehr mit dem, ich sag mal, Fernsehserien Scotty so 1:1 übereinbringen. Mhm. Ja. Also
für mich nachvollziehbar. Ich habe ihn tatsächlich nicht auf meine Liste gehabt mit den 13 besten Science-Fiction-Filmen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich wollte zwar eigentlich einen Star-Trek-Film dabei haben, aber ich habe mir gedacht, alle Filme haben was philosophisch, alle Filme haben auch einen hohen Unterhaltungswert oder die meisten haben einen hohen Unterhaltungswert. Aber ich konnte da so keinen herauspicken, wo ich gesagt habe, das ist für mich jetzt ein runder Science-Fiction-Film, den ich jetzt auf jeden Fall auf meine Top 10 oder Top 13 genommen hätte. Bei mir ist auf Platz 13, das mag jetzt vielleicht ein bisschen altbacken wirken oder ein bisschen verkrampft, aber trotzdem habe ich mir bei der Überlegung viele Gedanken darum gemacht und ich wollte diesen Film auf jeden Fall auf die Liste setzen. Und zwar gehen wir ganz weit zurück, 1927, ich rede natürlich von Metropolis, also dem deutschen Monumental-Stummfilm von Fritz Lang. Mhm. Und ich habe den, glaube ich, nur ein- oder zweimal im Fernsehen gesehen. Der ist sehr lang, teilweise auch sehr anstrengend, aber also sagen wir mal so, den kann man nicht mal eben so weggucken oder so. Da kann man kein Popcorn zu essen, da kann man nicht. Man kann zwischendurch auch was anderes machen, aber letztlich ist das natürlich ein sehr schwergewichtiger Film. Ne? Vielleicht kurz zur Handlung, wer den Film noch nie gesehen hat oder keine Ahnung davon hat. Es spielt natürlich in der Zukunft. Es gibt eine Zweiklassengesellschaft. Einmal die Arbeiter, die quasi im marxistischen Sinne die Arbeit verrichten. Und dann gibt es halt die Reichen, die obere Bevölkerung, die sind getrennt voneinander. Und in dieser Arbeitergilde, in dieser Arbeiterklasse, da gibt's eine, ich glaube Maria heißt die, genau, eine Maria und die predigt Liebe und eine klassenlose Gesellschaft und so weiter. Und dann gibt es einen aus der Oberschicht, ich glaube Freda oder so heißt der oder Freda, der reist also dahin oder der schaut sich das an und ist fasziniert auch von dieser Maria. Und aber dieser Erfinder, Frederson, der auch zur oberen Klasse gehört, der setzt einen Erfinder, den Rotwang, an, um quasi Maria auszuschalten. Und er baut dann diesen künstlichen Menschen, der eigentlich wie eine frühe Version von C-3PO aus Star Wars aussieht. Und dieser diese Maria-Abklatsch. Also der Roboter ist sehr an diese Maria angelehnt. Die hat die Gewesenszüge oder das Aussehen teilweise von dieser Maria und soll halt für Zerstörung sorgen. Aber zum Schluss geht dann zum Gott sei Dank alles gut aus, weil tatsächlich der Roboter oder der Android, der künstlich diese Maschine quasi gefangen genommen wird und verbrannt wird. Und und dann schaut man am Ende, scheint es so zu sein, dass es eine Welt ohne Klassenunterschiede geben könnte. Ja, was ist so faszinierend? Einmal mag ich natürlich den Expressionismus und ich finde gerade so die frühen Filme, also hier Metropolis und auch durchaus hier, wie heißt der Dracula-Film? Nosferatu. Das sind halt Filme, die ich einfach von der Kameraeinstellung, von den Hell-Dunkel-Kontrasten und so weiter einfach sehr faszinierend finde. Aber wie gesagt,
Es ist ja auch als Monumentalfilm eigentlich die Mutter aller Science-Fiction-Filme gewesen. Ne? Ja. Also natürlich gab es schon frühere Science-Fiction-Filme, die so auf Jules Verne-Geschichten oder sowas basiert haben. Aber so im ganzen Aufwand muss man einfach wirklich sagen, das ist die Vorlage für fast alles gewesen, was danach kam. Ne?
Ja, man darf aber auch nicht verschweigen, dass der Film ein Flop war. Der war nämlich kein Kassenschlager. Hier bei Wikipedia findet man zum Beispiel, dass es 1927 am 10. Januar eine Premierenfassung gab, die über 2,5 Stunden war und bei den Kritikern total durchfiel und hatte auch beim Publikum keinen Erfolg. Im August hat man dann eine knapp zwei Stunden verkürzte Version ausgestrahlt, aber auch da ist, glaube ich, nicht viel passiert. Also es wurde immer wieder etwa ein Viertel des Originals wurde anlässlich der Neufassung vernichtet und da hat man, glaube ich, seit 1961 immer wieder Versuche unternommen, die Originalfassung wiederherzustellen und dann gab es 2001 eine Rekonstruktion dann hat man 2008 in Buenos Aires eine Kopie gefunden, die Lücken füllen konnte. Und dann gab es eine restaurierte Fassung der Murnau-Stiftung am 12. Februar 2010, die dann in Berlin, bei der Berlinale, im Friedrichspalast Premiere hatte und 2011 dann in Kinos startete. Und ich meine, das wäre auch die Zeit gewesen, wo ich den auch nochmal im Fernsehen später gesehen habe. Also irgendwann hat man nochmal die restaurierte Fassung gezeigt. Mhm. Also wie gesagt, ist ein Geduldsspiel. Also ich sag mal, es ist nicht alles spannend, aber spätestens dann, wenn es sehr, wie soll ich sagen, auf Ästhetik abhebt, wenn man sieht, dass da, das war ein sehr teurer Film, ne, war glaube ich der teuerste Film damals und auch lange Zeit. Also es war einfach, hat man echt ziemlich viel reingebuttert. Und aber irgendwie, wie du schon gesagt hast, ist er halt die Mutter aller Science-Fiction-Filme.
Nein, das ist immer monumental Science-Fiction-Filme. Ja. Ne? Ja.
Ja. Also bei mir auf Platz 13 Metropolis.
Ja, also führt mich so ein bisschen, kennst du den Film Elysium?
Nein. Ich meine nicht.
Diese Geschichte, wo es so im Weltall eine Raumstation gibt für die Reichen, die da glücklich leben können und auch die beste Gesundheitsversorgung haben, während auf der Erde die Leute sich mehr oder weniger selber überlassen sind und aber alle natürlich versuchen, da nach Elysium zu kommen mit Booten. Also im Grunde ist es so eine Anspielung auf Flüchtlingsbewegung über das Mittelmeer etc. Jedenfalls der Autor ist Neil Blom, Autor, der Regisseur ist Neil Blomkamp und dessen Film District 9 ist jetzt bei mir auf Platz 12 gelandet. Also der hat mich sehr beeindruckt, weil der Neil Blomkamp so eine eigenartige Mischung aus Realismus und perfekten filmtechnischen Inszenierungen irgendwie zusammenbringt. Sodass man wirklich das Gefühl hat, das ist wirklich eine realistische Zukunft, das ist eine realistische Situation, die da gerade gezeigt wird. Also hat so ein bisschen was von diesen Live-Übertragungen aus irgendwelchen Kriegsgebieten und wie man es vor allen Dingen aus dem amerikanischen Fernsehen kennt, also bisschen auch vielleicht aus dem deutschen Fernsehen. Und behandelt im Schwerpunkt die Geschichte, dass ein außerirdisches Raumschiff über Südafrika auftaucht und aus irgendwelchen Gründen da nicht mehr wegkommen. Ja, also diese werden quasi wie in einem Art Apartheid-System werden diese Außerirdischen da in relativ separaten Siedlungen gehalten, mit großen Zäunen drumherum. Und man entscheidet sich dann aber irgendwann dazu, die nochmal noch weiter entfernt in irgendein Wüstengebiet umzusiedeln, was aber ja mehr oder weniger für die Außerirdischen tödlich oder zumindest nicht von Vorteil ist. Ja, bei dieser Räumungsaktion wird der zuständige Ordnungsamtsmitarbeiter kontaminiert sich mit genetisches Material, wie sich dann etwas später, ich darf das mal spoilern, herausstellt, ist es genetisches Material von Außerirdischen, die eben da eingefärbt sind, und der entwickelt sich nach und nach eben zu einem solchen Außerirdischen und wird dann eben auch ausgegrenzt von seiner Familie, die dann am Ende so tun, als wenn der da irgendwie verstorben wäre. Es ist absolut realistisch dargestellt. Es könnte auch jetzt sein, in irgendeinem Flüchtlingslager. Nur, dass die eben die Außerirdischen sehr realistisch technisch inszeniert haben. Also du siehst überhaupt nicht, dass das jetzt irgendwie eine Animation ist. Du hast wirklich das Gefühl, die reden da gerade mit echten Außerirdischen. Die sehen so ein bisschen aus wie Krebse und deswegen werden die auch Shrimps genannt, also ein bisschen verächtlich. Mhm. Ja, und das ist wirklich eine dystopische Geschichte und sehr beeindruckend und auch eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch sehr gesellschaftskritisch. Und da steht ja der Neil Blomkamp auch für, selber Südafrikaner, der auch einen anderen Film noch gedreht hat, der mir sehr gut gefallen hat. 2015 hat der Chappie gedreht, spielt auch in Südafrika, und da geht es eben um ja, so ein Roboter, der nach und nach auch eine Persönlichkeit entwickelt. Solche Stories kennt man ja, ist aber auch gleichzeitig wieder sehr gesellschaftskritisch, weil es so ein bisschen so die südafrikanische Gesellschaft auch darstellt, auch sehr gewalttätig zum Teil. Und ja, also das sind so seine Themen, ne? Also eigentlich aktuelle gesellschaftliche Probleme, sagen wir mal, ein bisschen potenziert und nochmal in einen anderen Kontext gesetzt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema für Neil Blomkamp. Ja, sehr, sehr, sehr empfehlenswert ist meine Position 12.
Sehr schön. Den Film kenne ich nicht, deshalb kann ich ja gar nicht viel zu sagen. Aber dann werde ich ihn mir im Walde mal anschauen. In Bälde.
Ja? In Bälde. Ja.
Okay, auch Nummer 12 ist bei mir Flucht ins 23. Jahrhundert. Ein Film, den ich im ZDF, glaube ich, damals als Kind gesehen habe. Ist ein, im Original heißt er Logan's Run. Ist ein amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1976. Regie geführt hat Michael Anderson. Und es gibt eine Romanvorlage, die heißt eben auch Logan's Run von William F. Nolan und George Clayton Johnson. Ja, vielleicht kurz den Inhalt. Im 23. Jahrhundert leben die Menschen in einer Wohlstandsgesellschaft in Städten unter der Erde und haben scheinbar keine Sorgen. Allerdings ist die Lebensdauer der Bewohner auf 30 Jahre begrenzt und wird durch ein öffentliches Senizidritual beendet. Mit diesem planmäßigen Tod finden sich aber nicht alle ab. Und manche versuchen, ihm durch eine Flucht aus der Stadt zu entkommen. Logan 5, gespielt von Michael York, erhält den Auftrag, die sogenannte Zuflucht dieser Abtrünnigen zu finden und zu zerstören. Ja, also eigentlich das Grundszenario ist sehr, sehr beklemmend, weil natürlich, ich denke mal, die meisten Menschen auch mindestens Respekt vorm Tod haben oder Angst vorm Tod haben und dieses geplante, okay, mit 30 werde ich sterben, ob ich will oder nicht, ist ja schon sehr beklemmend. Und tatsächlich wird das da so mal dargestellt, könnte man so durchsagen, so dass sich jetzt alle bitte dahin begeben sollen. Ich glaube, es wird aber mit Sternzeichen auch so angekündigt. Ne? Alle Steinböcke.
Ja, die haben so eine Art Leuchte in der Hand.
Ja, aber dieses Ritual wird immer so lautstark angekündigt.
Ja, und die freuen sich auch. Also so ähnlich wie eine Kommunion oder so. Die realisieren gar nicht, dass sie quasi da eliminiert werden, ne?
Ja.
Wird nur eben Logan irgendwie so ein bisschen deutlich, weil der eben zu so einer Art Polizei oder Wachpersonal irgendwie eigentlich gehört.
Genau, der wird vom Saulus zum Paulus. Also er versucht erst, diese Leute zu jagen und trifft dann, glaube ich, auf diese Jessica. Und die Jessica beabsichtigt, diese Stadt zu verlassen. Und er begleitet sie dann. Aber während dieses Prozesses bekommt er immer mehr selber auch die Idee davon, dass es vielleicht sinnvoll wäre, auch diese Stadt zu verlassen, beziehungsweise anderen Menschen zu helfen, dieses Ritual nicht mehr so zu befolgen. In dieser untergegangenen Welt, die außerhalb dieser Kuppel stattfindet, da treffen sie auf einen alten Mann, Peter Ustinov, und das wird so eher so ein bisschen paradiesisch. Eigentlich
heißt er nur alter Mann und wird gespielt von Peter Ustinov.
Ich dachte, man hätte mich verstanden. genau.
Übrigens, wenn ich das mal sagen darf,
ja.
Dieser Film taucht in der Filmografie von Peter Ustinov gar nicht auf. Obwohl gerade wegen Peter Ustinov ist mir der Film immer so in Erinnerung geblieben. Obwohl der ja damals eigentlich ein junger Mann war, als der den alten Mann da.
Das war mir nicht so klar, ja.
Naja, wann sagst du, ist der gedreht worden?
76, also ist der ausgestrahlt worden, 76, ja.
Ja, da wird der Peter Ustinov, nehme ich mal an, so zwischen 45 und 50 oder sowas gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wann er geboren wurde, aber jedenfalls war der noch weit entfernt davon, ein alter Mann zu sein. Ne? Aber der hat immer schon so ältere Typen irgendwie gespielt, ne? Nero ja auch, so, das ist ja...
Ja, also vielleicht noch zwei Hintergründe. Also der Film hat ungefähr 9 Millionen US-Dollar gekostet, war damit genauso teuer wie Krieg der Sterne, aber auch kommerziell ein sehr erfolgreicher Film. Der spielt in den ersten 5 Tagen bereits 2,5 Millionen US-Dollar ein. Und was wir in Deutschland nie miterleben durften, es gab tatsächlich noch eine Serie, die dort anknüpfte. Und da gab es 14 Teile. Tatsächlich ist auch in den USA sind nur 11 Folgen ausgestrahlt worden. Die letzten 3 hat man sich anscheinend geschenkt. In Deutschland wurde die Serie nie gesendet. Es gibt lediglich eine französische Fassung, die in Frankreich komplett ausgestrahlt wurde. Also Frankreich ist das einzige Land, in dem man alle 14 Folgen sehen konnte.
Ah, Frankreich.
Ja, also ich muss sagen, ich fand den Film sehr faszinierend. Ich habe ihn damals für einen Fernsehfilm gehalten, weil ich die Qualitätsunterschiede zwischen Kinofilm und Fernsehfilm noch nicht so unterscheiden konnte als Kind. Aber ich fand das eine unheimlich spannende Unterhaltung. Ich habe ihn, glaube ich, damals auf Videokassette aufgenommen und mir ihn öfter angeschaut. Also ich fand den sehr gut und ich finde ihn noch immer, ich habe ihn jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gesehen, aber ich würde mir ihn auch gerne noch mal anschauen und dann schauen, ob ich
ihn
noch
genau... Ich habe ihn tatsächlich vor einiger Zeit mir noch mal angeschaut. Er verliert so ein bisschen sein
Charme?
Ja, Charme will ich gar nicht sagen, aber ich sag mal, als wir das als Kinder gesehen haben, war das ja so, wie man sich die Zukunft damals auch irgendwie vorgestellt hat, jedenfalls in Ansätzen, aber ich sag mal, wenn man jetzt schaut, erkennt man schon auch so 70er-Jahre Trends, die da auch so ein bisschen deutlich werden. Also ich sag mal, das Zukunftsding ist, finde ich, wenn man es sich eben heute anschaut, nicht mehr so ganz so deutlich, weil wir teilweise einfach schon vielen Dingen ja viel weiter sind in unserer Zukunft sozusagen, was da ja alles gar nicht auftaucht. Aber in meiner Erinnerung eben fand ich es eben genauso, wie du es beschreibst, auch dieser Kontrast, ne, zwischen dieser, naja, nahezu perfekten Welt und dann diesem untergegangenen Washington. Es hatte so ein bisschen was von Planet der Affen. Übrigens, Planet der Affen, wenn ich das jetzt mal spoilern darf, ist bei mir, habe ich jetzt nicht reingenommen, weil das auch so ein Übergangsding zwischen Science Fiction und ist eigentlich schon auch ein Science Fiction, aber also den hätte ich noch aufgenommen, wenn wir, ich sag mal, noch ein paar mehr Filme zur Verfügung gehabt hätten. Aber erinnert mich eben auch so von der Thematik eben daran, so dieses auf einmal entdecken, dass es da eine alte Kultur gegeben hat, die eigentlich aus unserer Zeit stammt.
Ja, dann machen wir mit Platz 11 weiter, Patrick.
Mein Platz 11 ist tatsächlich auch ein Oldie. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Die fantastische Reise, Fantastic Voyage.
Ist das mit dem, wo die den Körper des Menschen?
Ja, ja. Genau. Von 1966 hat mich als Kind total fasziniert. ist auch sehr gut gemacht. Ich glaube, die haben den tatsächlich in Texas gedreht. Man kann da wohl, oder ich weiß nicht, ob immer noch, aber man konnte eine Zeit lang tatsächlich auch dieses Filmsetting da irgendwie noch selber sich anschauen. Also es muss wohl mal so wie so eine Art Park oder sowas zugänglich gewesen sein. Und also mit Stephen Boyd, Ruckel Welch und vor allen Dingen Donald Pleasance, der so in der Zeit so öfter mal so die so Fieslinge oder ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, der hätte aber auch mal irgendwie so deutsche Nazis oder sowas gespielt. Der spielt da den Dr. Michaels und um das jetzt mal zu spoilern, stellt sich nachher heraus, dass der eben die Schwachstelle in der ganzen Geschichte ist. Aber im Grunde geht es darum, dass man einen Dissidenten, einen tschechischen Dissidenten, der wichtige Informationen für die Amerikaner bereithält, dass der angeschossen wird und man versucht, dessen Leben zu retten, indem man mit einem wirklich aufs kleinste verkleinerten U-Boot in seinem Körper hineinfährt, um dann im Gehirn also ein Gerinnsel zu entfernen. Das ist für diese Zeit sehr, sehr gut technisch umgesetzt worden. Also sehr, sehr beeindruckend. Klar, wenn du dann jetzt heute diese Computeranlagen in der Steuerzentrale siehst, denkst du so, ja, okay, so, ne? Aber wenn du das mal ausblendest und die reinen U-Boot-Szenen so nimmst, ja, ist es immer noch relativ glaubhaft, dass man sowas machen könnte. Und naja, also die man denkt ja tatsächlich mittlerweile über so Miniatur-U-Boote nach, die dann irgendwelche Reparaturen im Körper vornehmen sollen. Natürlich nicht mit Menschen besetzt, aber so ein bisschen hat sich das ja tatsächlich schon jetzt auch in der Jetztzeit oder in der aus der 60er Jahren gesehen, der Zukunft ja auch tatsächlich bewahrheitet, dass sowas möglich ist oder sowas in der Richtung jedenfalls möglich ist. Ja, ist sehr, sehr atmosphärisch, der Film. Ist im Prinzip ein klassischer U-Boot-Film eigentlich, den größten Teil der Zeit. Mhm. Also, ich sag mal, eine Gruppe von Menschen, die da eben zusammengefecht ist und sich dann eben den Unbillen der an sich tödlichen Außenwelt, also sie werden auch von Zellen angegriffen und so weiter, irgendwie bewähren müssen und nicht wissen, dass sozusagen das Böse schon mit im U-Boot mitfährt. Ne? Ja, also so in dieser Kombination eben für mich wirklich einer der besten Science-Fiction-Filme, die jemals gedreht wurden, wenn man bestimmte Dinge heutzutage ausblendet. Aber für mich als Kind war das absolut top. Ne? Ja, das wäre mein Platz 11.
Gut, wenn wir bei Kind sind, dann ist vielleicht ein Film. Also ich habe mich bewusst dagegen entschieden, Zeichentrickfilme hinzuzunehmen. Aber bei einem muss ich eine Ausnahme machen. Und zwar ist das Wall-E, der Letzte räumt die Erde auf. Ist natürlich ein Animationsfilm, kein reiner Zeichentrickfilm von Pixar, Animationsstudios. Ist 2008 rausgekommen, gehörte damals, glaube ich, auch schon. Jetzt auf jeden Fall der Walt Disney Company. Ja, das Schöne bei diesem Wall-E ist, also das heißt eigentlich Waste Allocation Load Lifter, also deutsch Müllordner und Lastenheber, Erdklasse, ist also so ein Roboter, der übrig geblieben ist und die Erde ist nicht mehr von Menschen bewohnt, weil die eben nicht mehr bewohnbar war, die sind mit Raumschiffen abgereist. Und Wall-E's Aufgabe ist es oder selbst auferlegte Aufgabe oder jedenfalls räumt er weiter auf und räumt den Müll zusammen und so weiter. Und das Fantastische an diesem Film ist, das sind tatsächlich die ersten 40 Minuten, die komplett ohne gesprochenen Text auskommen und wo einfach alles stumm ist, mit Musik untermalt ist. Und das ist so anrührend, wie dieser kleine Roboter da alles aufräumt, so richtig stoisch, wie so ein kleiner Soldat und so weiter. Ne? Das ist ziemlich schön gemacht. Der Film wurde von Andrew Stanton gedreht, der bereits für Findet Nemo einen Oscar erhalten hatte. Produzenten waren Jim Morris vom Lucasfilm und John Lasseter von Pixar. Ebenfalls Oscar-Gewinner für Findet Nemo. Und was vielleicht noch interessant ist, die Stimmen der Roboter wurden nicht wie üblich direkt von Schauspielern gesprochen, sondern mittels Sounddesign von Ben Bird resampled. Zur Generierung der Stimme des Bordcomputers
Otto, wurde unter anderem die Sprachsynthese-Software MacinTalk von Apple verwendet. An der Gestaltung von Eve, also diesem weiblichen Roboter, der nachher noch eine Rolle spielt,
Eva.
Genau, war der ehemalige Apple-Chefdesigner Jonathan Eve beteiligt.
Sieht auch so aus. Sie sehen auch wie ein Apple-Produkt aus.
Außerdem wird im Film die Bezeichnung von Pixar zu Apple durch einen alten Apple iPod deutlich, die Beziehung von Pixar zu Apple durch einen alten Apple iPod deutlich, den Wall-E nutzt, um ein Video abzuspielen, sowie durch den klassischen Startton eines Apple-Computers. Ja, wie gesagt, es ist ein auf jeden Fall ein sehr poetisches Meisterwerk. Nachher, wenn die Menschen dann eigentlich wieder zurück zur Erde wollen, obwohl man ihnen das verboten hat, weil die Erde nicht bewohnbar ist, und dann feststellen, naja, sie ist doch bewohnbar, dann wird die Story manchmal ein bisschen langatmig. Also dann verliere ich manchmal ein bisschen das Interesse an dem Film. Und am Ende, aber das muss ich jetzt auch nicht spoilern, siegt natürlich wieder das Gute.
Und es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte auch. Auch zwischen Maschinen, nicht nur zwischen Maschinen, aber eben
auch dieser Pflanze, ne?
Ja, vor allem, dass die Maschinen letztlich den Menschen wieder zeigen müssen, dass sie sich gegenseitig wieder wahrnehmen müssen. Ne? Ja. Im Grunde nimmt er ja so diese Geschichte, was wir jetzt auch schon haben, dass die Leute irgendwie, die am Tisch sitzen, alle irgendwie so ein iPhone in der Hand haben oder ein Handy und gar nicht mehr wirklich miteinander kommunizieren.
Ja.
Das ist da sozusagen nochmal nochmal potenziert worden und
ja, wobei Menschen es kaum noch Übertreibung ist, ne, weil es einfach schon so realistisch geworden ist, dass es aber wenn die da wirklich, also ich meine, ich muss da oft dran denken an diese Szene. Also ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Irgendwann eine Zeit lang habe ich eine meiner Töchter morgens zum Bahnhof gebracht, weil sie zur Schule fahren musste. Und wenn ich da morgens sie rausgebracht habe, kurz mit reingekommen bin, weil der Zug erst nach 10 Minuten kam und ich sie nicht wollte, dass sie da alleine rumsteht, dann schaute ich mich um und da standen irgendwie 20, 30 Leute in der Wartehalle und alle waren nur auf ihr damals Handy, Smartphone fixiert. Ne? Und das fand ich schon beklemmend. Ja.
Ja, also insofern hat der Film viel Wahrheit und ich glaube, das ist auch neben so Filmen wie Ratatouille einer der wenigen Filme, die wirklich, ich sag mal, ikonisch werden in gewisser Weise. Ne? Übrigens hat mich Wall-E auch immer ein bisschen an, hieß der Film nicht Nummer 5 oder Nummer 9 meldet sich nicht mehr.
Nummer 5 lebt heißt
der. Oder Nummer 5 lebt, Entschuldigung, genau. Ja. Nummer 5 lebt. Genau, also da so optisch fand ich das schon sehr ähnlich, also die beiden Roboter. Kann ich voll verstehen. Hätte ich auch ohne weiteres in meine besten Liste irgendwie mit aufnehmen können. Meine Nummer 10 hast du eben schon abgehandelt. Das ist nämlich Flucht ins 21. Jahrhundert. 23. Jahrhundert, Entschuldigung. Nein, was ist heute mit mir los, Marco? Das ist wahrscheinlich das Alter. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen an mir rumarbeiten. Also, ja, Flucht ins 23. Jahrhundert. Mann, was für ein Film. Meine Nummer 9, vielleicht kann ich direkt mal vorspringen, ist 2022 Die Überleben Wollen oder mittlerweile fast noch bekannter unter Soylent Green.
Das ist gemein, das wäre auch mein nächster Film gewesen.
Ja,
aber so sind wir ja wieder gut auf einem Level. Dann haben wir beide zwei Filme, die der andere schon benannt wird. Ja, Soylent Green im Original, ne?
Genau, mit Charlton Heston in der Hauptrolle ein klassischer Film seiner Zeit. Also er ist 73 gedreht worden. Also so eine Phase, wo der amerikanische Film, ich sag mal, sozialkritischer wurde, auch mehr gewagt hat, wo Science Fiction auch tatsächlich eher so in die Dystopie-Richtung, also was kann schlechter werden, wenn wir so weitermachen, sich mehr entwickelt und der aber wirklich auch eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre entwickelt, die jeder ist für sich selber letztlich verantwortlich und wer nicht genug Geld hat, hat eben am Ende ist eben ausgegrenzt, ist nicht mehr Teil der Gesellschaft, muss halt irgendwie gucken, wie er zurechtkommt und das gilt sogar für Polizisten. Und
Die Marmeladenszene am Anfang fand ich immer so heftig als Kind, wie der sich so, wie er sowas wie Marmelade als quasi als Kostbarkeit betrachtet hat, was er normalerweise nicht essen kann, ja.
Naja, weil die halt im Prinzip immer nur dieses eine eben Soil Green, beziehungsweise
ja, eigentlich eine gute Idee. Ja, gute Idee, so die Überbevölkerung der Welt zu regeln, ne? Also dieses Soil Green. Also eigentlich sehr zukunftsweisend.
Ja, wobei das tatsächlich nicht der Romanvorlage entspricht. Also das haben sie tatsächlich, also in der Romanvorlage ist es tatsächlich nicht unbedingt ein pflanzliches Produkt, sondern die verwenden da so Insekten, werden da quasi als Grundlage genommen. Also der Film hat sich ziemlich weit eigentlich von der Romanvorlage entfernt.
Auch zu Recht, weil dadurch wird der Film natürlich richtig krass.
Ja, also zum Beispiel auch diese Szene, wo die Demonstranten da einfach in so ein Laster rein verladen werden und entsorgt werden. Das sind natürlich schon so Sachen, die sehr beeindrucken. Ne? Oder diese Sterbeszene da in dem.
Ja.
Letztlich ist es, sagen wir mal, verpackt in eine Krimi-Geschichte. Das ist ja auch das Tolle an Science Fiction, dass der ja auch verschiedene Grundlagen haben kann. Also unter anderem ein Krimi sein kann, eine Abenteuergeschichte, von mir aus auch Fantasy und so weiter. Also das Märchen, also das gibt das ja alles her. Und mich persönlich hat dieser Film auch als Kind natürlich, weil der wurde damals ja im Fernsehen zum ersten Mal gezeigt, oder da habe ich ihn kennengelernt. Ja, hat mich schon sehr beeindruckt, ne? Also vor allen Dingen, wie dieser Thorn, so heißt ja dieser Polizist, so nach und nach nachweisen kann, dass der größte Produzent von Nahrungsmitteln, der mehr oder weniger auch ein Monopol hat, unter anderem dieses Soil Green herstellt, eben dann nach und nach rausbekommt, dass da tatsächlich Menschen verarbeitet werden und nicht irgendwelche Algen, wie man das in der Werbung immer so vorgibt. Weil nämlich die Meere nämlich auch total tot sind.
Ja.
Was ich auch bemerkenswert finde, Charlton Heston hat in dieser Zeit mehrere eher sozialkritische Filme gemacht. Er hat ja auch mehr oder weniger recht gezielt auch mit schwarzen Schauspielern sich gezeigt und auch zusammengearbeitet. Wobei er später ja eher so berühmt wurde für seine Waffenfreudigkeit.
War ein guter Schauspieler.
War ein super Schauspieler. Und ich sag mal so, für uns passt das irgendwie nicht zusammen, ne? Dass einer irgendwie der Waffenvereinigung irgendwie vorsteht, aber gleichzeitig zumindest phasenweise eher ein Linker war, zumindest für amerikanische Verhältnisse. Aber das ist in Amerika eben nicht so stark getrennt, wie das in Europa der Fall ist. Insofern muss es jetzt auch nicht so mega verwundern. Ja, also.
Ja, wenn man nur die Wahl hat zwischen Republikanern und Demokraten, dann.
Ja, wobei die ja auch ein Riesenspektrum irgendwie abdecken. Also, das ist ja.
Ja, gut. Also auch das wäre tatsächlich auch mein 10. Platz gewesen. Dann komme ich also zu Platz 9. Und ich dachte mir nach dem ganzen sozialkritischen Kram mal ein bisschen leichterer Film. Und zwar ein Film, der mir die erste Hälfte der 80er Jahre versüßt hat, nämlich Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft im Original halt Back to the Future. Eine sehr, sehr, sehr intelligente, wie ich finde, aber auch spaßige Komödie, in dem Marty McFly
Entschuldigung.
Oh Gott, jetzt stirbt er auch noch. In der Marty McFly, ein Jugendlicher, gespielt von Michael J. Fox, seinem Freund Doc Brown helfen möchte und dann eigentlich die einzige Möglichkeit, die ihm bleibt, um ihm zu helfen, den DeLorean zu nehmen und mit der Zeitmaschine ins Jahr 1955 zurückzureisen, also von 85 nach 55, und dort tatsächlich seine Mutter trifft und auch seinen Vater trifft und dann immer weitere Verwicklungen stattfinden, sodass es immer problematischer wird, heil wieder zurückzukommen, ohne nicht tatsächlich die Zukunft verändern zu haben. Diese ganzen Paradoxa, die werden eigentlich ganz gut vorgeführt in diesem Film. Vielleicht muss man jetzt sagen, gut, Zeitreisen grundsätzlich ist ja schon ein Paradoxon und dementsprechend darüber setzt sich der Film ein bisschen hinweg. Aber alles andere wird schon ganz, ganz schön deutlich gemacht, dass man, wenn man die Vergangenheit ändert, man natürlich dadurch auch die Zukunft ändert. Und ja, aber der Film ist sehr, sehr spaßig. Ich fand Michael J. Fox phänomenal, war eine richtige Identifikationsfigur zu der damaligen Zeit. Man heute auch, wenn man sieht, wie er mit Parkinson umgeht und wie er sich der Krankheit stellt und ja, wie er immer noch auch in der Öffentlichkeit geht und Leuten wahrscheinlich Mut macht, die eine ähnliche Krankheit haben oder die die gleiche Krankheit haben. Ja, und der Film ist natürlich auch fantastisch, weil der auch so mit diesem ganzen 50er-Jahre Rock'n'Roll wie dem Männer- und dem Frauenbild spielt und deutlich macht, ja, eigentlich immer wieder den einzelnen Zeiten so einen Spiegel vorhält. Ja, und das Ende ist relativ offen. Und damals haben wir auch darüber diskutiert, ob es noch einen zweiten Teil geben wird. Ich habe immer gesagt, nein, dass der Film ist definitiv als alleinstehender Film konzipiert. Und ich wurde eines Besseren belehrt, weil 4 Jahre später tatsächlich dann eine Zurück in die Zukunft Teil 2 kam.
Das war aber tatsächlich nicht geplant.
Ja.
Die Endszene, die in Teil 1 gezeigt haben, ja, sollte wirklich eine Endszene sein und hat sie später für Teil 2 ein großes Problem gebracht, weil sie eigentlich mit der Freundin von Marty McFly nicht viel anfangen konnten. Und deswegen musste die relativ schnell am Anfang sozusagen aus dem Film raus. Was auch der Grund ist, warum sie dann da ohnmächtig wird und bei sich zu Hause da wieder also erstmal hinterlassen wird.
Warum konnten sie mit der nichts anfangen? Was heißt das?
Ja, das passte irgendwie für die nicht in diese, also es soll ja eigentlich zu zweit immer, das ist ja diese Auseinandersetzung zwischen Doc Brown und Marty McFly. Und das wollten wir mal nicht zerbrechen, dadurch, dass dann noch eine Frau sozusagen. Das hat man ja erst richtig ausgearbeitet in Teil 3, in dieser Western-Verfilmung, wo ja tatsächlich auch eine Frau im Mittelpunkt steht. Ne? Aber damals wollte man das noch nicht und deswegen wusste man nicht genau, wie kriegen wir die da jetzt wieder weg. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, sie ja ohnmächtig werden zu lassen. Und dann den Rest eben erstmal Marty McFly da alleine erleben zu lassen, ne? Das ist, ja, also so entwickeln sich eben Filme, ne? Also die Regisseure sind auch tatsächlich nicht davon ausgegangen, dass sie den zweiten Teil davon drehen würden. Hatte sich dann aber so ergeben, weil er auch enorm erfolgreich war. Und dass man das dann nochmal angegangen ist. Und dann hat es ja auch noch einen Teil 3 gegeben, ne?
Ja, ja. Aber über die möchte ich jetzt gar nicht sprechen, weil die sind zwar auch nett, aber da fehlt natürlich so dieses Erstmoment, also diese Esprit, dieses 80er-Jahre-Feeling, was so im ersten Teil so drum kam. Übrigens wusstest du, dass eigentlich die Zeitmaschine ursprünglich ein Kühlschrank sein sollte?
Ja.
Die haben das nur verworfen, weil sie Angst hatten, Kinder könnten dann in Kühlschränke klettern und sich dann versehentlich einschließen. Deswegen mussten die das umswitchen.
Ja. Ja, und größere Teile sind ja auch erstmal mit einem anderen Schauspieler gedreht worden, weil Michael J. Fox eigentlich keine Zeit hatte, das zu machen. Der war zu dem Zeitpunkt in mehreren Fernsehserien, trat er auf. Und ja, dann hat man es erstmal mit einem anderen Schauspieler gemacht, aber irgendwie, obwohl er es jetzt auch nicht schlecht gemacht hatte, aber irgendwie fehlte da so das letzte Quäntchen und dann hat der Regisseur doch entschlossen, nochmal Michael J. Fox irgendwie anzufragen. Und dann hat er es tatsächlich quasi wie in einer Nachtschicht gemacht.
Mhm.
Also der hat in der Zeit, wo der Film gedreht wurde, irgendwie maximal 4 Stunden geschlafen. Ist ins Studio gefahren worden, wo die Fernsehserie gedreht haben. Hat dann die Fernsehserie gedreht. Ist dann nach Hause gefahren worden, da konnte er dann irgendwie 1-2 Stunden schlafen, dann musste er wieder ins Filmset, hat dann da Zurück in die Zukunft gedreht und ja, und also so ist das dann über Wochen und Monate gelaufen, da musste er wohl ziemlich auch auf dem Schlauch gewesen sein in dieser Zeit, also ist schon faszinierend, aber er hat es eben auch als große Chance gesehen, in die Spielfilm Branche dann eben einzusteigen. Also er hatte schon großen Erfolg als Fernsehschauspieler sozusagen, aber hatte noch nicht so viele große Filme gedreht und das war für ihn natürlich eine große Chance. Hat sich ja auch so erwiesen, ne? Und ja, also ich habe ihn nicht bei mir in meine besten Liste aufgenommen. Natürlich ist er auch ein Stück Science Fiction, keine Frage. Aber ist für mich in gewisser Weise aber auch noch so normal. Klar, die fliegen mit dem Auto rum später und machen Zeitreisen. Insofern vollkommen richtig, den auch als Science Fiction anzusprechen. Aber ich habe den da erstmal noch ein bisschen ausgeblendet, weil ich den jetzt auch eher unter Komödie jetzt eher einordnen würde. Aber
ja, dann hau raus, dann deinen achten Platz, bitte.
Ja, mein Nummer 8, Marco, ist Interstellar von Christopher Nolan, also unter der Regie von Christopher Nolan.
Ja, habe ich auch auf meiner Liste übrigens.
Bitte?
Habe ich auch auf meiner Liste, hatte ich nur ein bisschen höher platziert.
Ja, vor allem mit Matthew, also in der Hauptrolle mit Matthew McConaughey, der, glaube ich, auch in The Gentleman eine Hauptrolle gespielt hat, wo ich den sozusagen ja kennen und lieben gelernt habe. Ja, und bei Interstellar, da kommt vieles zusammen, was für mich einen guten Science-Fiction ausmacht. Also eine gute Grundgeschichte, die dann aber tatsächlich eine überraschende Wendung irgendwie bekommt. Also ohne zu viel spoilern zu wollen, alles fängt in einer untergehenden Welt an, also wo der Fortbestand der Menschheit irgendwie stark gefährdet ist. Man konzentriert sich immer mehr darauf, Lebensmittel herzustellen und geht weg von Wissenschaften, die dem nicht zuträglich sind, zum Beispiel Weltraumfahrt. Aber irgendwie durch die ganze Nahrungsmittelproduktion verwüstet die Erde immer mehr, Staubwinde und so weiter erschweren die Landwirtschaft immer stärker. Es ist eine nicht klar definierte Zukunft, die uns aber noch relativ nah ist. Das merkt man eben am Design der Autos zum Beispiel oder der Drohnen, die da auch eben eingesetzt werden. Noch. Also es ist schon noch eine Welt, die schon auch noch technisch ist, aber wo das immer weiter zurückgeschraubt wird mit dem technischen Fortschritt und wo eben Bauer zu sein sozusagen als das Ideal verkauft wird. Und Cooper selber ist ein ehemaliger Astronaut, der eben mittlerweile Farmer ist. Und in seinem Haus spielen sich aber eigenartige Sachen ab, die von seiner Tochter beobachtet werden, die wir jetzt als normale Beobachter irgendwie als wenn da irgendwie ein Poltergeist in dem Haus umhergeht. Aber die Tochter nimmt das wahr, aber Cooper nimmt das nicht wahr. So, ne? Naja. Cooper wird dann irgendwann findet dann nachher heraus, dass es noch irgendwo eine NASA-Einrichtung gibt, die tatsächlich noch im Geheimen allerdings noch so ein Weltraumprogramm immer noch pflegen und daran arbeiten und wird dann ins Weltall geschickt, um Astronauten zu finden, die vor Jahrzehnten vorher losgeschickt wurden, um bewohnbare Planeten zu finden, um dann letztlich doch noch die Menschheit zu retten. So wird es ihm jedenfalls verkauft. Und aber alles entwickelt sich da so ein bisschen kompliziert. Also die Welten, die sie da treffen, die sind eben nicht bewohnbar tatsächlich. Die haben zwar immer irgendwelche Sachen, die vermeintlich nach Leben aussehen, aber letztlich stellt sich das alles irgendwie als eine Illusion heraus. Und es passiert da noch einiges mehr, auch unter den Astronauten, die da mal vorher hingeschickt wurden. letztlich wird Cooper in so eine, gelangt Cooper am Ende in so eine Situation, die, ja, wie soll man das sagen, ja, also er fliegt in so ein schwarzes Loch rein und wird, wie wir das vielleicht auch aus 2001 kennen.
Das wollte ich übrigens sagen. Ich finde, Interstellar ist der bessere 2001. Ich habe mich immer gedacht, dass 2001 zwar ein cooler Film ist, aber der doch irgendwie an ein paar Stellen, denke ich mal, hätte man es noch irgendwie, hätte man noch mehr Effekte, also was die Story angeht. Und ich finde, Interstellar bringt die Fäden zusammen, die bei 2001 so ein bisschen offen bleiben. Also es endet natürlich bei 2001 schön philosophisch und so weiter. Aber so dieser Überraschungseffekt, wie du sagst, am Anfang weiß man noch nicht genau, was dieser, ich sag mal, Poltergeist sein soll und so weiter. Das wird ja doch eigentlich ganz schön erklärt mit den Möglichkeiten, die wir haben, um sowas zu erklären. Also deswegen gefällt mir Interstellar sehr gut.
Ja, wobei ich die ja,
ist der bessere 2001.
Ja, wobei ich zu dieser Auflösung, dass das Ganze, also vielleicht noch mal zur kurzen Erläuterung, also er gelangt, die nennen das halt Tesserakt, also eine mehrdimensionale Struktur, wo er nachher feststellt, dass das mehr oder weniger die Rückseite seines Bücherregals darstellt. Und er erkennt dann, dass dieser Poltergeist eigentlich er gewesen ist, der versucht, seiner Tochter mehr oder weniger durch Morse-Alphabet eine Mitteilung zu machen. Und ja, und es stellt sich eben auch heraus, dass dieser Tesserakt, diese tiefere Dimension tatsächlich durch Menschen entwickelt wurde, die aber selber zu fünfdimensionalen Wesen sich weiterentwickelt haben. Also, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich wäre mit Außerirdischen oder sagen wir mal einer etwas offeneren Deutung, wie es eben 2001 der Fall ist, irgendwie ein bisschen glücklicher gewesen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also es gibt auf jeden Fall Bezüge zwischen 2001 und diesem Film.
Ja, ich finde, er hat versucht, halt eine gute Geschichte zu erzählen. Dass diese Geschichte vielleicht nicht hundertprozentig logisch ist oder dass es nicht vielleicht noch andere Ebenen gegeben hätte, die man einfügen könnte, geschenkt. Aber es hat etwas Tragisches durch diese Verflechtung. Und die schafft eben 2001 eben nicht, aus meiner Sicht.
Ja. Ja, also sag mal, 2001 lässt vielleicht noch mehr offen. Ja. Ja, und ich sag mal so, von den also cineastisch gesehen ist der Film auch sehr gut inszeniert. Er hat sehr emotionale Teile, also wo man auch wirklich, ich meine, was passiert denn, wenn du deiner Tochter begegnest, die aufgrund eben, wir wissen das ja alle, ne, Reisen ins Weltall, dass du da nicht so schnell alterst wie die Menschen, die zurückbleiben. Und du triffst auf deine Tochter, du selber bist immer noch um die 40 oder 45 und deine Tochter ist 90 Jahre alt. Das ist natürlich schon ja etwas, was man normalerweise als Mensch ja nicht erleben wird. Und wenn du dann siehst, wie deine Tochter vielleicht stirbt, gut, das sieht er, also das, vorher geht er halt, aber ja, also sowas, das finde ich schon, das berührt mich schon irgendwie, so diese Fragen, ne? Irgendwie, was bedeutet das eigentlich, wenn die Kinder vor einem zum Beispiel sterben oder vor einem alt werden?
Das war dein Platz 8. So, mein Platz 8 ist das Schwarze Loch. Wobei ich den Film schon lange nicht mehr gesehen habe.
Okay.
Der Film, also Black Hole, ist ein Science-Fiction-Film, auch der Disney Studios von 1979. Ja, war natürlich alles, damals waren alle im Krieg der Sterne oder Star Wars-Fieber, so dass man ganz viele Science-Fiction produziert hat. Und der hat auch ein relativ hohes Budget gehabt. Also der wurde, glaube ich, doppelt so viel Budget hat er bekommen, 20 Millionen US-Dollar. Der Erfolg war aber geringer. Ja, was das Besondere ist eigentlich, ist es fast eine One-Man-Show von Maximilian Schell, der den Dr. Hans Reinhardt spielt. Da ist so ein Forschungsschiff, die stoßen im Weltall auf ein riesiges schwarzes Loch und geraten in so einen Gravitationssog und treffen dort auf ein Raumschiff, was seit 20 Jahren vermisst wurde. Und betreten dieses Schiff. Und erstmal denken die, es ist eine Art Geisterschiff, untersuchen das und treffen dann auf einen, ja, ich sag mal, exzentrischen Wissenschaftler und den Kapitän Dr. Hans Reinhardt. Und am Anfang denkt man, er wäre der einzige Mensch, alle anderen sind Androiden. Und er erklärt das, dass er der einzige Mensch ist, weil die restlichen Crewmitglieder wohl zurück zur Erde gereist sind und er aber da geblieben ist und so weiter. Und später stellt sich heraus, dass diese Androiden oder die Roboter, die auf dem Schiff sind, sind die früheren Crewmitglieder, ne? Dass die umgewandelt worden sind in Maschinen, so dass er dann die willenlos gemacht hat und
quasi Klonkrieger.
Ja.
Wobei ja. Die ja nicht willenlos sind, die Klonkrieger.
Ja, also der Film hat keine guten Kritiken bekommen, wenn man hier sieht, hier bei Wikipedia, simple Story von der tapferen kleinen Machenschaft plus Roboter, die kämpft und schießt, eingerahmt von einem bunten Feuerwerk der Tricks und Special Effects. Oder Maximilian Schell wirkt als deutschstämmiger Allherrscher namens Dr. Hans Reinhardt nicht diabolisch, sondern lächerlich. Dann ein weiterer mäßig spannender Science-Fiction-Film, der sich durch seine Ansammlung von Elementen aus anderen Filmen als ein nach Verkaufsgesichtspunkten konstruiertes synthetisches Produkt erweist. Regisseur Gary Nelson stattete seinem Weltraumschocker mit jeder Menge Fremdanleihen aus, von Kubricks 2001 bis zum Krieg der Sterne, und daraus lässt sich ja immerhin etwas ganz Spannendes basteln. Ja, also es wurde anscheinend als Sammelsurium, als Puzzle, als zusammengekleistertes Werk. Ich habe es nur in Erinnerung, dass ich das diesen Überraschungsmoment, dass die Crewmitglieder zu Maschinen umgewandelt worden sind, das fand ich schon durchaus unheimlich, und der Maximilian Schell fand ich in dieser Rolle auch als Kind, jedenfalls als Jugendlicher, etwas beängstigend. Ich habe den Film damals im Schulkino gesehen. Also da muss man jetzt auch mal meiner Schule Respekt zollen, weil sonst hätte ich den Film wahrscheinlich nie gesehen. Den hätte ich mir wahrscheinlich nicht ausgeliehen, weil das Schwarze Loch hätte mich jetzt als Kind nicht so interessiert. Jedenfalls hätte ich nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Jedenfalls ist es so, dass ich den Film aber trotzdem in guter Erinnerung habe, auch wenn es eine One-Man-Show ist.
Also ich habe den Film tatsächlich nie vollständig gesehen. Ich meine, ich hätte im Fernsehen mal so Werbung dafür gesehen damals. Und in den Comics, in den Disney-Comics, also Donald Duck und so, wurde der Film auch beworben. Mhm. Also dadurch kannte ich den so in so Ausschnitten. Und ich kann mich noch an so eine Szene erinnern, wo das Raumschiff dann eben wahrscheinlich, weil es von einem schwarzen Loch eben angesogen wird, irgendwie zerstört wird. Ne? Also sowas habe ich dunkel in Erinnerung.
Ja,
also ich kann zu dem Film sonst nicht viel sagen.
Dann sag einfach, was dein Platz 7 ist, Patrick.
Ja, mein Platz 7, den hattest du schon positioniert, das ist Metropolis. Für mich ist Metropolis, wir hatten das ja eben schon, einfach die Mutter aller Science-Fiction-Filme, und er hat für mich einfach einen Ehrenplatz verdient. Auch wenn der, vor allen Dingen, weil der Ton fehlt, und die Personen eben nicht wirklich sprechen, das ist eher ein Stummfilm. Es gibt zwar Versionen, wo man den nachvertont hat, aber das ist, der Film ist eben als Stummfilm konzipiert worden, nicht als Sprechfilm. Und das merkt man eben in der gesamten, auch schauspielerischen Darstellung eben. Und aber das, was da umgesetzt wurde, das ist schon einfach genial, und das ist cineastisch, das ist groß. Gehört auf jeden Fall in eine besten Liste rein. Aber wenn es jetzt um meine Lieblingsfilme geht, hat er jetzt für mich halt die Position 7 bekommen als Ehrenplatz.
Gut, also mein Platz 7 ist Matrix. Matrix, ein Film von 1999, kennt wahrscheinlich jeder, war eigentlich ein Überraschungserfolg, glaube ich. haben die Geschwister Lana und Lily Wachowski, besser bekannt als die Wachowski Brothers, inszeniert mit Keanu Reeves zum Beispiel. Und es gab nachher auch später, was ich immer heftig finde, sind die Zeitabstände. Also ich habe auch bei Zurück in die Zukunft gedacht, das wäre mehr als 4 Jahre. Und genauso stelle ich jetzt bei Matrix fest, dass es auch nur 4 Jahre sind, bis Matrix 2 erschienen ist. Und für mich, ich habe das Gefühl, dass so 10 oder 15 Jahre später sind die Filme erst rausgekommen.
Echt?
Weil ja, ich habe immer Zurück in die Zukunft war für mich immer ein Film. Und dann war auch eine ziemlich lange Zeit immer ein Film. Und dann kam irgendwann 2 und 3 auf einen Schlag. Und ich dachte, der Zeitabstand zwischen 1 und 2 und 3 wäre länger gewesen. Bei Matrix genau das Gleiche. Für mich war Matrix immer ein Film. Ja, also meine Story ist wahrscheinlich hinlänglich bekannt. Letztlich ist es so, dass unsere Welt möglicherweise nur eine Illusion ist, weil es so eine Art Matrix gibt, die auf der alles berechnet wird. Und die Menschen quasi in der Gefangenschaft der Maschinen sind und ihnen vorgeheuchelt wird, dass sie ein normales Leben führen. Und durch eine Pille gelingt es dann dem Protagonisten Neo letztlich da rauszukommen, beziehungsweise die hinter die
Kulissen zu bringen. Die vermeintliche.
Ja. Ja, was natürlich das Besondere an dem Film ist, jetzt weniger unbedingt der philosophische Gehalt dieses Films, sondern da auch die Kampfszenen sind ziemlich aufwendig gestaltet. Da gab es immer ganz viel so Kung-Fu-Elemente, die dann mit so die dann wirklich so im Flug dann auch stoppten und so weiter und dann, wo man dann sah, wie
so eine Kugel
Kugeln ausgewichen worden ist. Das nennt man hier Bullet-Time-Effekt, ein spezielles Verfahren von Zeitlupenfotografie, wurde in Matrix durch 122 Spielreflex und 2 Filmkameras realisiert. Die Kameras wurden rund um eine Szene auf Schienen geschraubt und synchronisiert, zeitversetzt ausgelöst. So kann diese Szene verlangsamt gestoppt und rückwärts abgespielt werden, während eine Kamerafahrt in dieser scheinbar zeitverlangsamten Welt möglich ist. Ja, also Matrix für mich einer, der es nochmal geschafft hat, 1999 nochmal das Genre des Science Fiction nochmal frisch aufzubereiten.
Ja, auf jeden Fall. Also, und du hast das ja jetzt so ein bisschen so weggeschrubbt irgendwie, also philosophisch ist da nicht viel zu holen, aber das sehe ich tatsächlich anders. Ich meine, es gibt ja diese Idee, ne? Gibt es uns überhaupt? Und wenn ja, wie viele? Und
das Problem ist das Höhlengleichnis von Platon und das gibt es schon eben seit 2500 Jahren. Ja, insofern ist es tatsächlich nichts Neues. Das wollte ich
sagen. Ja, aber es ist nicht, aber es ist in vielen Filmen nicht so deutlich verkörpert worden oder nicht? Sagen wir mal, ich finde diese Idee, dass wir sozusagen eine Art Computerprogramm sind, was für uns abfährt und wir sind Teil dieses Programms. Das fand ich schon relativ neu. Klar gab es so Ansätze immer, aber und auch in der Philosophie solche Gedankengänge, ne, gibt es uns überhaupt und wie können wir das beweisen, dass es uns gibt? Aber eben in dieser Kombination einer ich sag mal, durchaus nachvollziehbaren Erklärungen, warum es so Parallelwelten gibt, mit diesen Kampfszenen, die du schon erläutert hast, die man normalerweise eigentlich eher tatsächlich aus asiatischen Filmen herkennt, plus einer, ja schon fast so einer Gothic-Atmosphäre. Also das war in dieser Kombination tatsächlich neu und in der Zeit tatsächlich auch ein bisschen revolutionär in der ganzen Umsetzung. Ich sag mal, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also vor allem, wenn man weiß, wie sich das dann auflöst nach und nach, verliert es, finde ich, so ein bisschen. Es kam ja letztes Jahr, glaube ich, kam ja nochmal eine Fortsetzung raus, die auch gar nicht schlecht war. Übrigens zu großen Teilen in Deutschland gedreht. Aber ja, also wenn man nachher so die Auflösung kennt, es gibt ja so Filme, wenn man so ein bisschen die Auflösung kennt, da kommen wir nachher auch zu einem Film, der bei mir relativ hohe Position eingenommen hat, der aber nachdem man die Auflösung kennt, dann nicht mehr so spannend ist.
Ich kann mir vorstellen, was du meinst. Welchen Film du meinst.
Ja, möglicherweise, genau. Ja,
Ja, Patrick, bevor das hier jetzt hier ausufernd wird und wir uns hier total verausgaben, das wäre ja nicht schön für unsere ZuhörerInnen und Zuhörer und wie man sie alle nennt. Patrick, sollen wir einfach mal sagen, wir beenden unsere Top 13 für heute, schließen bei unseren beiden siebten Plätzen und machen einfach nächste Woche weiter. Was meinst du?
Ich halte das für eine gute Idee, Marco. Und wir fördern natürlich auch den Spannungseffekt. Wer denn die Nummer 1 in unserer Rangliste sein wird, natürlich aufs Beste. Und ja, ich glaube, die Leute fiebern schon danach zu wissen, was für uns tatsächlich ja die Oberliga der Science-Fiction-Filme eben ausmacht. Nachdem wir jetzt die zweite Bundesliga durch haben, gehen wir jetzt in die Oberliga hinein. Und ja, ich freue mich schon.
Vor allem beim Thema Fieber. Vielleicht bist du ja nächste Woche wieder richtig gesund. Was meinst du?
Ich glaube nicht. Also dafür hat die genetische Regulierung noch nicht genug getan.
Okay, dann Patrick, versuch es einfach. Leg dich gleich ins Bett, nimm dir, keine Ahnung, dein Lieblingshund oder die beste Ehefrau von allen und lass dich wieder gesund pflegen.
Das machen wir.
Okay, und ihr, liebe ZuhörerInnen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr
wollt
und wenn ihr
könnt.
Tschüss.